Zur Koni-Kaffeepause begrüße ich heute den noch jungen Vorstandsvorsitzenden des GPDI, Dominik Germ. Dominik, schön, dass du dir Zeit nimmst, Kaffee mit uns zu trinken und in diesem Fall Wasser, weil wir nehmen diesen Podcast live von der Real Estate Arena in Hannover auf. Dominik, du hast eine bemerkenswerte Biografie für meine Begriffe, das ist mir in der Recherche aufgefallen. Du hast gestartet als technischer Zeichner, also hast ganz klassisch eine Berufsausbildung gemacht und anschließend Architektur studiert. Liegt dir irgendwie nahe mit Zeichnen. Und warst bei Branchenschwergewichten wie Dres und Sommer, bei CBRE. Heute bist du selber PropTech-Gründer und GPDI-Vorstand. Mal Hand aufs Herz. Wann ist bei dir die Erkenntnis gereift, dass die klassische Immobilienwirtschaft ohne radikale technologische Hilfe die Zukunft einfach nicht mehr gebacken bekommt?
Ja, hallo Andreas, danke, dass ich hier sein darf. Die wirkliche Erkenntnis kam in meinem Praxissemester, die ich bei der Audi in der Werks- und Strukturplanung verbracht habe.
Was macht man so, Werks- und Strukturplanung?
Da ging es dann darum, wie die Fertigungslinien dann eben in den Werksgeländen verschoben werden, wie die Flächen, wo sind die Bedarfe der einzelnen Abteilungen und wie sich dann eben langfristig auch diese ganzen Prozessketten dann in so einem begrenzten Umfeld, wie so einem Produktionswerk dann orchestriert werden.
Mal plastisch für unsere Zuhörer, da stellt man die Fertigung eines Modells ein, dann kommt ein neues Modell, das hat andere Komponenten, die brauchen mehr Platz und dann musste das die Werks- und Strukturplanung organisieren.
Auch die hatten Ausbildungszentren, das war jetzt was Handfestes, die haben gesagt, sie wollen so und so viel mehr Auszubildende und dann hat man gesagt, okay, wir brauchen Platz oder die Inhalte verändern sich, wir brauchen so und so viel neue CNC-Fräsmaschinen, das heißt dann auch, wir brauchen mehr Fläche und dann eben, wo bringt man das im Werk unter, ohne dass man jetzt Fertigungsstraßen, weil da ist ja immer Zeit ist Geld und jeder Meter, den man zu viel fährt, um jetzt ein Blech in eine andere Maschine zu bringen oder eine Karosserie in die Lackiererei und eben dieses Orchestrieren. Mhm. Und da hat man dann eben auch gesehen, dass es doch große Organisationen sind, wo so ein bisschen, ich sag mal der Elan, aber das ist jetzt auch nichts wirklich Neues, glaube ich, dass da bei der Automobilindustrie so ein bisschen Innovation nicht schaden würde.
Ja, und da bist du das erste Mal auf die Idee gekommen, wenn das jetzt irgendwie mit einem BIM-Modell funktionieren würde, wäre doch viel toller, als würden wir hier noch ausschneiden und am Papier verschieben, oder wie?
Ja, tatsächlich war es ja auch so, dass ja oftmals die ganzen Informationen in irgendeiner Form ja schon vorlagen, aber dann halt irgendwie nicht ins tägliche Doing integriert wurden. Und weil halt die Systeme ja oftmals auch sehr komplex waren.
Und dann hast du selber gegründet? Aus dieser Motivation heraus mit die Hausmeister-App,
das war dann ein bisschen später.
Prozesse digitalisierst?
Genau. Ich war dann noch in der Transaktionsberatung, technische Due Diligence. Und da ist dann auch immer die Erkenntnis gereift, dass auch wenn das sehr, sehr große Bestandshalter sind, dass die dann trotzdem relativ wenig Informationen haben, wenn er bei so einem Ankaufsprozess wird ein Datenraum zur Verfügung gestellt, den man dann auch durchgeht. Und da fehlen dann halt, und dann hat man natürlich da gewisse Sachen, die man benötigt, so Anforderungslisten, also auch rechtssicherer Gebäudebetrieb. Und dann haben halt oftmals, obwohl jetzt sehr, sehr viele technische Anlagen vorhanden waren, wo auch eine gesetzliche Prüfpflicht besteht, ist ja wie beim Auto, so Inspektion und TÜV-Prüfung, ist auch bei technischen Geräten so, dass dann das trotzdem eigentlich nie vorlag, obwohl es auch sehr viele sicherheitsrelevante Anlagen gibt, also Aufzüge, Brandmeldeanlage etc. Und aus dieser Erkenntnis und dem täglichen Doing, das habe ich dann ab 2017 ja gemacht, die Transaktionsberatung. Und dann 2019 habe ich dann mit einem Partner gegründet, der aus dem Facility Management Consulting kommt. Und der hat im Endeffekt die gleiche Erkenntnis, dass diese Informationen auch in großen Portfolien eigentlich nie vorlagen und dass man dann immer wieder bei einer neuen Ausschreibung wieder die Ingenieure durchschickt und die wieder durchlaufen und sagen, oh, was haben wir? Jede Einheit hat ein Klimasplit-Gerät, wir haben das und jetzt dann halt wieder die Informationen einfach immer irgendwie verschwinden.
Ja, das verhindert ihr mit Hausmeister?
Genau, oder das soll sie verhindern. Im Endeffekt geht es darum, dass wir diese großen, komplexen Systeme haben, die dann halt von den Mitarbeitern oder den einzelnen Personen dann nicht genutzt werden, weil sie halt so umfänglich sind. Da haben wir gesagt, eigentlich brauchen wir auch diese ganzen Zwischenschritte, versucht man so, wo die Schnittstellenprobleme dann entstehen, dass man das ein bisschen wegfallen lässt und dann eben sagt, wenn wir einen Hausmeister haben, der sich am besten eigentlich in der Liegenschaft auskennt, dann weiß der auch, wenn irgendeine Wand rausgenommen wird, und es umgebaut wird, dass dann da jetzt 5 Brandschutzklappen entfernt werden. Und das weiß er am ehesten. Da kann die dann einfach kurz auschecken mit der App. Mhm. Und dann, wenn da eine neue reinkommt, dann weiß er das am ehesten. Und dann brauchen wir diese ganzen Zwischenschritte, also eine Revisionsplanung, die geht dann wieder in die Fachabteilung, dann wird es eingezeichnet. Und am Ende sind das ja diese ganzen Zwischenschritte, wo immer viel verloren geht oder wo halt was liegen bleibt. Und am Ende geht es ja nur darum, wie viele Brandschutzklappen habe ich in meinem Gebäude drin. Ja. Und habe ich die alle gewartet und geprüft.
Und du warst ja selber in einem großen Unternehmen bei Audi, hast Transaktionen begleitet. Warum denkst du, tun sich gerade die großen Player so schwer damit, solche Lösungen oder insgesamt auch PropTech-Lösungen flächendeckend zu adaptieren und gehen dann eher hin und sagen, ach, machen wir lieber nochmal ein Pilotprojekt.
Ja, die wollen halt oftmals, glaube ich, ist der Anspruch, dass sie halt so einen One-Stop-Shop haben. Mhm. Also, dass sie sagen, ja, ich möchte halt eine Oberfläche und da soll irgendwie alles eingebunden sein. Und die PropTech sind ja dann oftmals aus irgendwelchen ja, ganz spezifischen Problemstellungen heraus entstanden. Und können eben eine kleine Sache sehr, sehr gut. Also dann auch besser als so große Systeme. Aber haben dann eben, dann möchte halt der Eigentümer jetzt nicht 5 verschiedene Lösungen oder 10. Wenn das jetzt ein großes Unternehmen ist, dann reden wir von ziemlich vielen kleinen Lösungen, die wir benötigen würden. Und da gehen sie dann halt oftmals den einfachen Weg. Und natürlich haben sie auch eine unglaubliche Regulatorik, der die unterliegen. Und bei Software-Themen, da spricht halt auf einmal jeder mit.
Ja. Du hast es ja gerade schon beschrieben, die viele PropTechs bieten Lösungen für Spezialfälle, Anwendungen. Ja. Jetzt bist du auch Vorstandsvorsitzender der German Platform for Technology and Innovation, GPTI. Ist das auch so ein bisschen euer Ziel als Verband zu sagen, wir wissen, welche Spezialprobleme können unsere Mitglieder lösen und wenn jetzt jemand bei uns anklopft, dann sagen wir dem, pass mal auf, nimm A, B und C, verknüpf die miteinander und dann hast du zumindest sowas wie einen One-Stop-Shop.
Ja, genau. Also ist so ein bisschen, wo wir jetzt den Fokus drauf legen. Das heißt, Entschuldigung. So, wo wir den Fokus drauf legen, dass wir eben diese kleinen Speziallösungen sinnvoll kombinieren wollen und eben auch den Austausch zwischen den Mitgliedern fördern. Und das haben wir selber jetzt im Vorstandskreis, haben wir das mit 1-2 Firmen, haben wir das schon gemacht und wollen das jetzt vorleben und eben, ich sag mal, eine User-Story generieren, ja, wo wir sagen, wenn du diese Lösung und diese Lösung kombinierst oder schon einsetzt und du dieses Problem hast, dann kannst du eine dritte Lösung hinzuziehen und die kann schon wieder die ganzen Erkenntnisse aus den anderen beiden bestehenden Systemen schon integrieren und halt super schnell implementiert werden. Und das eben auch, im Endeffekt haben ja die ganzen PropTechs die gleichen Probleme, sie suchen Kunden, sie wollen Geld verdienen, wahrscheinlich haben sie noch irgendwelche anderen Zwänge, Mitarbeiter etc., da kostet ja alles Geld und dass wir eben dann versuchen, die zu unterstützen und eben diesen Austausch auf Augenhöhe von den verschiedenen Unternehmern. Da hat ja jeder die gleichen Themen, Personal, Kosten etc. Und dann natürlich auch Vertrieb und sich da dann gegenseitig eben unterstützen und eben so ein Ökosystem der PropTech-Startups zu kreieren.
Jetzt gibt es ja Ökosysteme oder Netzwerke wie Sand am Meer. Die CIA hat so eine PropTech-Plattform. Es gibt Initiativen in und aus Frankfurt, die auch hier auf der Messe eine gewisse Rolle spielen. Braucht es da noch so ein Netzwerk wie das GPTI oder welchen Return on Invest bekommt ein junges Mitglied, was bei euch sagt, hier, ich werde Mitglied und zahle?
Im Endeffekt sind wir halt ein Verband von Gründern und PropTechs für Gründer von PropTechs. Also das ist alles auf Augenhöhe. Die anderen haben ja oftmals einen ganz anderen Fokus. CIA zum Beispiel ist ja jetzt auch eher, ich sag mal, die vertreten ja eher von den Etablierten, von den Großen, vertreten die Interessen gegenüber der Politik, wo soll es hingehen, richtungsweisend. Da ist jetzt der Fokus jetzt nicht, natürlich wollen die auch Innovation, selbstverständlich, aber da ist jetzt nicht der Fokus auf diesen Austausch auf Augenhöhe. Weil, ich sag mal, ein Startup mit 3-4 Leuten hat andere Probleme als die großen Player wie eine Vonovia oder so, die gehen ja mit einem ganz anderen Interesse da rein. Und daher ist es von uns, von unserer Seite aus, wir wollen den Austausch, also bei allgemeinen Problemen, Steuer, bei uns wird da wirklich über alles gesprochen, was eben auch unternehmerische Themen sind. Und dann natürlich sich dann auch gegenseitig dann im bei Vertrieb, bei Lösungen, wie habt ihr das gemacht? Muss ich selber bauen oder kann ich es einfach mit deinem verknüpfen? Und dann haben wir beide was davon. Das sind einfach Synergien und die sehen wir absolut. Und natürlich versuchen wir auch immer, noch ein Goodie für unsere Mitglieder rauszuholen, irgendwelche Präsenzen auf Messen, irgendwelche kleinen Vergünstigungen. Aber das ist natürlich jetzt nicht so der Fokus, sondern es ist im Endeffekt das Netzwerk, der Austausch und die gegenseitige Unterstützung.
Also seid ihr eine Plattform, die sich gegenseitig befähigt, unterstützt und sich auch gegenseitig den Steigbügel hält?
So soll es sein, ja, genau. Also wird schon gelebt in großen Teilen.
Oder eher so das Format Selbsthilfegruppe.
Ja, das wäre schlecht. Aber manchmal tut es auch gut, sich einfach über ein Thema beschweren zu können. Und jemand, der einem zuhört und das nachvollziehen kann.
Das ist dieses Thema auf Augenhöhe sprechen.
Genau, ja. Richtig. Und auch mal vertrauensvoll.
Ja. Genau. Ihr kooperiert seit jüngstem auch eng mit der Wissenschaft, nämlich mit dem GIF, um Theorie und Praxis stärker zu verknüpfen. Das klingt akademisch jetzt erstmal wertvoll und edel. Wo aber ist da der Effekt für Gründerinnen und Gründer zu sagen, ich habe hier eine gewisse Nähe zur Wissenschaft im GPTI? Ja.
Also wir haben da zum Beispiel einmal natürlich, dass wir solche Formate natürlich einmal bekannt machen. Ich kannte den GIF jetzt zum Beispiel auch eher über den Flächenstandard. Ich wusste gar nicht, dass die jetzt, also davor, ich wusste dann jetzt auch nicht, dass sie in so vielen anderen Themen wie zum Beispiel Datenmodelle etc. auch eben diese Forschungsinitiative haben. Und das wiederum ist ja unglaublich interessant für unsere Mitglieder, wenn die wissen, in welche Richtung geht's. Also, weil Daten betrifft uns alles, alle in irgendeiner Form, ob es Flächendaten sind, Verbrauchsdaten oder ähnliches. Und natürlich für den GIF ist es interessant, was gibt's Neues? In welche, manchmal ist ja so ein Startup einfach sehr unbeleckt und denkt mal out of the box und hat irgendeine coole neue Idee und natürlich sowas in so eine Kompetenzgruppe einzubringen, ist natürlich auch ein Vorteil jetzt für die GIF und natürlich unsere Mitglieder und wir haben jetzt nicht nur blutjunge Startups, sondern wir haben auch schon etablierte mit mehreren hundert Angestellten und für die wiederum kann es dann wieder interessant sein. Und natürlich mitreden bei den Großen, in welche Richtung es gehen könnte, ist ja auch immer interessant. Und natürlich am Ende kriegt man ein Netzwerk. Ja. Wenn man sich da einbringt und sich da gut anstellt, dann kriegt man vielleicht auch mal irgendwie wieder einen Anruf und man sagt so, aha, ich habe doch hier einen. Und dann sind ja da die ganz Großen, sind ja da auch mit am Tisch.
Das heißt, wenn ich das zusammenfassen darf, für eure Mitglieder besteht der Mehrwert darin, dass sie relativ früh eingebunden sind, wenn neue Standards entwickelt werden, die können sie dann bitte schon mal in ihre Produkte einweben, wenn die sich durchsetzen, sind auf jeden Fall informiert und wissen, in welche Richtung was künftig geht.
Also, okay. Das sagen wir auch immer, it's a gym, not a spa. Also wer Lust hat, sich da einzubringen, der kann sich da melden. Wir stellen das dann beim GIF vor und sagen, ja, hier das Mitglied fokussiert sich auf, ich weiß nicht, Datenerhebung oder Flächen. Und dann können die sagen, ja, das klingt gut. Da suchen wir noch ein bisschen Innovationen oder mal eine andere Perspektive und dann kann man sich da einbringen. Das ist nicht, dass man da dann eine Nummer bekommt und danach hat man die Auftragsbücher voll. So wird es nicht sein. Ja. Aber man kann sich eben einbringen und so eben dann auch sein eigenes Geschäft befruchten.
Habt ihr jetzt für diese Kooperation einen Spiegel sozusagen bei euch im GPTI gebaut, dass ihr eine Fachgruppe Wissenschaft habt oder eine Arbeitskreis Wissenschaft, der auch mal Themen sammelt bei euch und mit zur GIF bringt und umgedreht? Oder findet sich das jetzt noch?
Das ist jetzt gerade im Starten. Aktuell haben wir das natürlich in unserem Newsletter und in den einschlägigen Medien haben wir das verbreitet. Wir haben dann die einzelnen, also haben den GIF vorgestellt, die einzelnen Kompetenzgruppen und haben dann die Mitglieder aufgefordert, wenn ihr zum Thema Mobilität oder Stadtentwicklung oder ähnliches, wenn ihr da Lust habt, euch in irgendeiner Form einzubringen, schreibt uns gerne und wir stellen dann die Verbindung her. Und natürlich auch, wenn wir jetzt unsere eigenen Events, da wird jetzt auch jemand von der GIF dabei sein, dann kann man sich einfach auch mal austauschen und kann so ein bisschen schauen, was wird erwartet. Und da ist dann die Verena Rock zum Beispiel dabei bei uns im Offsite. Und da besteht dann auch die Möglichkeit, dass einfach mal unsere Mitglieder fragen können, ja, wie läuft denn das ab? Was würdet ihr erwarten? Was kommt auf mich zu? Mhm. Einfach den Austausch.
Du hast gerade eben schon angedeutet, dass ihr eine sehr breite Spanne habt innerhalb der Mitglieder von Construction, Betrieb, Vermarktung von Gebäuden, alles rund um Daten. Das ist eine ziemliche Spanne. In welchem Bereich der Immobilienwirtschaft siehst du denn momentan den größten Nachholbedarf, gerade was das Thema PropTech-Innovationen betrifft?
Ich könnte da jetzt gar nicht sagen, in welchem Bereich am meisten geht. Aber ich denke, wenn wir dieses Ökosystem, also uns gegenseitig unterstützen, uns auch mal, am Ende, wir reden alle mit den gleichen Personen oder ähnlichen Personen bei den großen Unternehmen und versuchen da dann ein Pilotprojekt oder eine Beauftragung zu erhalten. Und wenn wir uns da einfach gegenseitig den Ball zuspielen, also und jetzt nicht sagen, oh, die die könnten mir was wegnehmen oder ja, dann ist da für mich kein Platz mehr oder dann machen die jetzt erst ihr Ding. Wenn man da ein bisschen auch an die anderen denkt und diesen Ökosystemgedanken und die Kooperation da verinnerlicht, dann glaube ich, ist da ein unglaubliches Potenzial. Weil wir sind ja auch wirklich viele und wir sind jetzt nicht nur, habe ich auch schon gesagt, nicht nur wirklich Startups, die jetzt in den ersten 2-3 Jahren sind, sondern wir sind auch große und die können ja auch wiederum über die Kooperation, die können auch sagen, ich kann es jetzt selber machen oder ich habe da schon jemanden, der hat sich da schon Gedanken drüber gemacht, das kostet ja alles Geld, Ressourcen, Personal. Warum kooperiere ich nicht einfach? Und dann haben alle was davon. Das ist dann eine Win-Win-Situation.
Bestenfalls, ja. Jetzt haben wir schon gehört, dass die Kooperation so ein bisschen auch der Dreh- und Angelpunkt ist im GPTI untereinander und auch eher als Angelpunkt in die etablierte Immobilienwirtschaft rein. Wir haben diese Phase der Pilotprojekte gehabt, keine Ahnung, die ja hoffentlich zu Ende geht. Wie ist da der aktuelle Stand? Sind die Unternehmen immer noch diejenigen, die zögern und sagen, oh, lass uns erstmal ein Pilotprojekt machen? Oder ist das wirklich überwunden und jetzt kommt dann die Beauftragung und dann ist man gesetzt?
Ich denke, so um die Piloten allgemein wird man nie wirklich drum herum kommen, weil man halt, also wenn man noch relativ am Anfang ist.
Ja. Haben Piloten nicht auch Feigenblatt für die Etablierten, dass sie sagen, oh ja, wir haben jetzt einen Pilot gemacht, das müssen wir erstmal auswerten, damit sie sich nicht verbindlich äußern mussten?
Ja, also ich bin da immer ein Fan davon, dass man so einen Piloten halt auch nie umsonst macht, weil das heißt einfach, dass man das auch in einem großen Unternehmen einfach mal schon ein paar Hebel betätigt werden müssen. Man muss sich mit 1-2 Leuten abstimmen. Das ist nicht so, ja, hier hast du einen Schlüssel, mach das mal da in die Bude rein. Ich guck's mir danach mal an. Und dann hat da eventuell das PropTech oder das Startup da Zeit investiert. Und dann gehen die ganzen Erkenntnisse, fliegen hinter die Heizung. Sondern wenn das mal was gekostet hat, dann fragt da im Zweifel auch mal jemand nach. Und wenn es der Controller ist, dann sagt, ja, was ist da jetzt draus geworden?
Hilft das?
Ja. Gut. Und dann kommt es halt zum Schwur. Passt oder passt es nicht? Mhm. Und ich meine, man kann auch aus missglückten Piloten kann man immer Learnings rausziehen. Also das ist so.
Missglückte Piloten wäre ein schönes Stichwort. Ich möchte aber zu was ganz anderem kommen. In der Vorstandsarbeit seid ihr ein dynamisches Team. Es gibt etablierte Branchenköpfe wie Nikolai Roth oder Heike Gündling, die im Vorstand vom GPTI noch mit dabei sind. Also ein recht diverses Gremium, auch was die Erfahrung mit Technologie betrifft. Wie sind deine ganz persönlichen Ideen oder wie ist deine persönliche Vision für die GPTI in den kommenden 3 bis 5 Jahren? Wo willst du den Verband hinführen und welche Akzente möchtest du setzen?
Also der Nico ist leider nicht mehr dabei, seit dem Jahreswechsel. Seit Dezember letzten Jahres hat er sich ja nicht mehr aufstellen lassen zur Wahl. Und dann den Vorstandsvorsitz habe ich dann im Januar übernommen. Aber natürlich ist er ist auch noch Mitglied mit seinem Unternehmen oder mit seinem jetzigen Arbeitgeber. Wir haben natürlich die Heike mit einer unglaublichen Erfahrung. Die hat allen großen gearbeitet und dann natürlich kleinere, wie jetzt der Lars Eickhoff oder ich, die jetzt noch, ich sag mal, noch Early-Stager sind als jetzt die anderen, also noch viel jünger. Und dann natürlich auch den VC, also wir haben, oder davon jetzt den Bau-Ventures von Christoph Wenderdl. Also ich glaube, und der Stefan Schaffner natürlich nicht zu vergessen. Mhm. Die sind halt auch schon viel erfahrener. Ich glaube, wir sind da ein guter Mix und können uns eben dann auch gegenseitig unterstützen mit verschiedenen Themen. Ja, alles Themen.
Klar. Aber ich
verstehe, das Dominik. Wollen wir dann ja übertragen auf unsere Mitglieder.
So, und jetzt ist irgendwann mal die Frage, was hat sich im GPTI unter Dominik Gern verändert? Was ist da passiert? Wo sind deine Akzente? Wo siehst du den Verband? Hast du das Amt übernommen und gesagt, pass auf, wenn ich in 2 Jahren mal wieder nicht gewählt werde oder nicht mehr antrete, dann möchte ich, dass der GPTI im Bauministerium bei der Bauministerin auf dem Schoß sitzt als Kompetenzträger für, weiß ich nicht, verstehst du, was ich meine, ja?
Ja, ja, absolut. Ja, prinzipiell stimmen wir uns dann natürlich im Vorstand ab, aber auf was wir jetzt absolut Fokus legen, ist natürlich Kooperation. Sprich, Inhalte wieder reinbringen, die Mitglieder animieren und aufzufordern, sich wieder aktiv einzubringen, dass das Ganze einfach noch mehr mit Leben gefüllt wird und eben diese Kooperation und gegenseitige Unterstützung wieder sehr in den Fokus rückt.
Gibt es da erfolgreiche Beispiele aus der Vergangenheit, wo sich 3 Mitglieder beispielsweise zusammengetan haben und gesagt haben, wir haben ein Produktbundle geschaffen, was wir erfolgreich in den Markt bringen?
Da bin unter anderem ich ein Teil davon und Stefan Schaffner und jetzt auch ein weiteres Mitglied, was eine KI-Plattform entwickelt hat. Und ja, wir treten gemeinsam jetzt auf und wir haben das bei 2, 3 Kunden schon etabliert und gehen auch gemeinsam auf Akquise und spielen uns gegenseitig Bälle zu. Ja. Und wir wollen eben, dass das bei allen anderen Gruppen dann und eben, ich sag mal, in der Mobilität, Energie, was auch immer wir dann, was unsere Startups ja dann alle da bewegt, dass das dann eben da auch angenommen wird.
Mhm.
Und umgesetzt.
Das ist also etwas, wofür man in 2 oder 3 Jahren den GPTI wahrnehmen darf. Unter Dominik Gern ist es wieder, Christian Schallert hat mal Begeisterungsgemeinschaft geprägt für diese Veranstaltung, für diesen Verband. Ist es wieder eine Begeisterungsgemeinschaft, die Bundles schnürt und da Lücken schließt, wo sonst 3 Einzelne reinmarschiert werden, dann läuft die zum Konsortium rein und sagt, wir lösen dir das Problem.
Genau.
Jetzt läuft natürlich die Digitalisierung nicht nur in Deutschland. Ja, es ist ein europäischer Markt, es ist ein globaler Markt. Wir sehen Gründerinnen und Gründer aus dem asiatischen oder angelsächsischen Raum, die mit viel Kapital, einer Menge Know-how hier in den Markt auch kommen. Wie kann und muss sich auch beispielsweise die GPTI da wandeln, damit es nicht so ein deutscher Debattierclub ist oder so, sondern die hiesige Szene international auch vielleicht konkurrenzfähig macht, also der Weg über die Bundesgrenzen hinaus.
Ja gut, da ist ja der deutsche Markt, über den kann man ja schon viel nörgeln und auch die ganze Regulatorik. Das Gute an der Sache ist natürlich, dass es uns ja auch, ich sag mal, vor Expansion aus dem Ausland ja auch in einer gewissen Weise schützt, diese Komplexität. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein gutes Trainingslager für die PropTechs. Wer, ich sag mal, in Deutschland die Regulatorik, sei es DSGVO oder ähnliches, was natürlich auch europaweit ist, wer das mal beherrscht, der ist dann natürlich auch ready für andere Märkte. Und wenn dann natürlich jetzt das Ganze mit dem Kapital und da auch ein bisschen so die, die Risikobereitschaft ja auch von dem etablierten Geld ja nach vorne gehen würde und auch von etablierten Marktteilnehmern, die sagen, ja, jetzt machen wir es halt mal, also dann sehe ich da überhaupt gar kein Problem, dass da auf jeden Fall die ein oder andere, das ein oder andere Unternehmen da noch sehr, sehr erfolgreich wird, auch im Ausland. Und wir haben jetzt auch schon bei unseren Mitgliedern gehört, dass einige sich dann auf anderen Märkten ausprobieren und da dann versuchen, jetzt auf dem amerikanischen Markt Fuß zu fassen.
Das klingt so ein bisschen nach Aufbruch.
Ja, auf jeden Fall.
Ihr habt bei euch auf der Webseite den Slogan Join the Revolution. Das ist ja fast schon eine Kampfansage. Rebellion, Disruption. Also fallen mir da so als Stichworte ein. Gleichzeitig kooperiert ihr auch irgendwie noch mit dem ZIA, der Herzkammer, sag ich mal, der etablierten Immobilienwirtschaft. Also die man auch als beständig wahrnimmt, um das mal so zu formulieren. Oder das Immobilienestablishment. Wie viel revolutionär darfst du denn da als GPTI-Vorsitzender sein, wenn du beim ZIA bist und mit diesen konservativen Playern am Tisch sitzt und da die Interessen vertrittst?
Das Gute ist ja, dass ihr wissen, dass ich vom GPTI dann bin. Aber oft freuen die sich ja auch über neue Impulse und Innovationen. Und ich glaube, dass das auch bei den meisten angekommen ist, dass das absolut notwendig ist und dass wir nicht so weitermachen können wie bisher.
Ja.
Und dass ja dann auch viele sich eigentlich, glaube ich, persönlich darauf freuen würden, da was zu machen und dann halt oftmals ein bisschen in den Strukturen, in den Regularien halt ein bisschen gefangen sind. Aber ich meine, da kann man ja mit jedem reden, es wird keiner verneinen, dass Innovation und mal was verändern oder anders machen, dass das was Gutes ist. Also, ich glaube, da gibt es die wenigsten, die sagen, auf gar keinen Fall.
Ja, aus Opportunität sagen sie das vielleicht. Ja,
ne? Kann auch sein.
Wenn wir jetzt mal GPTI so als klassisches PropTech vielleicht betrachten, so mit einem Produkt oder wie immer man das beschreiben möchte, welches Feature dieses Produkts GPTI hat für deine Begriffe gerade noch die meisten Bugs?
Also woran wir jetzt gerade, ich glaube, das wiederholt sich ja jetzt auch schon, das ist eben diese, dass die Leute einfach kleine Ökosysteme schaffen, die interoperabel die ganzen Lösungen miteinander arbeiten und dass man sich einfach gegenseitig unterstützt und halt auch aktiv sein Netzwerk nutzt. Und eben dann auch mal, ich sag mal, einfach im Hinterkopf ein, zwei hat. Man kann nicht immer alle sich an alles erinnern,
ja,
aber drei, vier Lösungen vielleicht im Hinterkopf hat und sagt, das fragt mich eigentlich jeder. Mhm. Und das ist ja bei uns das Gleiche. Und dann weiß ich schon, da kann ich jetzt einfach, es tut mir auch nicht weh zu sagen, das Problem, das kenne ich. Wir haben da noch jemanden in der Hinterhand, der kann Sie da unterstützen. Unterhalten Sie sich doch mal mit dem. Und allein das und dann vielleicht noch die E-Mail-Adresse oder die Handynummer weiterleiten. Und mehr muss es ja auch nicht sein. Und also da ist dann alle dankbar dafür.
Ihr wollt aktiv auch eure Mitglieder befähigen, die Kontakte anderer Mitglieder weiterzugeben. Wenn sie merken, der braucht gerade eine Lösung für Parkraummanagement, dann, ich habe gehört, das macht der Thomas, ruf den mal an.
So, genau, richtig. Und das tut ja keinem weh.
Ja.
Aber es ist natürlich ein bisschen Umgewöhnung und dass man einfach jetzt nicht nur rein an sich denkt und wie kann ich jetzt da mein Produkt reinbringen, sondern auch, ich habe doch hier im Verband und vielleicht habe ich mit dem auf der einen oder anderen Messe mal noch schon Bier getrunken und den mag ich und dann erinnere ich mich an den und sage hier.
Gibt es dann einen Discount auf den Mitgliedsbeitrag, wenn ich drei Mitglieder woanders reinempfohlen habe?
Nein, leider nicht.
Wäre das nicht ein attraktives Feature, was ihr eurem Produkt noch hinzufügen könnt?
Ja gut, ich meine, da sind wir relativ schmal aufgestellt, was den Beitrag, ich glaube, das ist überschaubar.
Ja.
Wenn man das mit anderen vergleicht, sind wir da relativ...
Hörte ich davon, ja.
Ja.
Zum Schluss noch eine persönliche Frage, Dominik. Du hast selber gegründet, also kennst auch Corporates, warst auch in einem Großkonzern. Welchen Rat, den hättest du dir gerne am Anfang deiner Karriere gewünscht, gerade in diesem Spannungsfeld zwischen klassischer Architektur, Großkonzern und Start-up-Gründung?
Dass es eigentlich überall nicht so schnell geht, wie man immer glaubt. Und dass es halt oftmals auch, ich sag mal, anstrengend wird, aber dass man dann, wenn man dranbleibt und sich engagiert und Gas gibt, dass man dann auf jeden Fall, dass sich das auszahlt. Also dass man sich auch mal an die Extrameile geht.
Jetzt ist Zeit Geld, gerade bei jungen Gründern, wenn du also einen langen Sales-Cycle hast, dann musst du einen langen Atem haben oder tiefe Taschen oder ein gutes Funding eingeworben haben. Wie sieht da gerade aktuell bei euch, bei euren Mitgliedern die Lage aus? Läuft das da noch? Sind die Konten noch so voll, dass man noch den verlängerten Sales-Cycle aus der aktuellen Rezession heraus noch etwas aushalten kann?
Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht, wie deren Kontostand immer ist. Aber was viele halt gemacht haben und was ich denke ich auch sehr, sehr schlau ist, dass es sich jetzt eben, dass sie nicht nur auf Wachstum, sondern dann eben auch ein kleines zweites Standbein aufgebaut haben, wo eben dann regelmäßig Geld reinkommt, seien es Beratungen oder wo sie einfach, sie sind ja Experte in einem Thema und wenn sie dann, ich sag mal jetzt auch noch, Tagessätze verkaufen, dann macht es absolut Sinn und davon profitieren ja dann auch viele.